Deutschlandfunk. Der Tag.
Jetzt sitzt er also im Flugzeug Richtung China. Unser Bundeskanzler Olaf. Ja, kommt noch nicht so gut über die Lippen in China. Anders als Angela Merkel ist Olaf Scholz noch relativ unbekannt, wie unser Korrespondent Benjamin Eisel bei einer Straßenumfrage in Peking festgestellt hat. Also zweiter Versuch.
Scholze? Schon.
Klingt wahrscheinlich in etwa so für uns wie für die Chinesen, wenn wir Xi Jinping sagen. Der Umgang mit China, nicht nur sprachlich ein schwieriges Thema, die umstrittene Scholz-Reise ist heute übrigens auch Thema im Politik-Podcast der Kollegen aus dem Hauptstadtstudio. Wir dagegen schauen heute auf das Ende, oder sagen wir lieber das vermeintliche Ende des blutigsten Kriegs der Welt der Zeit, der Bürgerkrieg in Äthiopien.
Today is the beginning of a new dawn for Ethiopia, for the Horn of Africa and indeed for Africa as a whole.
Die Hoffnung auf einen Neubeginn für Äthiopien, das Horn von Afrika für ganz Afrika, ausgedrückt vom Hauptvermittler Nigerias Ex-Präsidenten Olusegun Obasanjo. Wie haltbar ist der Frieden dieses Mal und welche Rolle spielt der einst gefeierte Regierungschef Äthiopiens Abiy Ahmed? Darüber spreche ich gleich mit unserer Ostafrika-Korrespondentin Antje Diekans. Und Nadine Lindner aus dem Hauptstadtstudio erklärt uns, wie nach der Einigung von Bund und Ländern der 200 Milliarden Doppelwumms und das Volk gebracht werden soll. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, den 3. November. Ich bin Philipp May. Hi.
Hallo.
Hallo, Antje.
Ah, ja, na, hallo.
Bin schon da.
Das ist gut, ich auch.
Ja, fantastisch. Alles gut bei dir in Nairobi?
Ja, soweit schon. Ne? Ist natürlich jetzt, waren anstrengende Tage, sagen wir mal so. Erst hatten wir am Wochenende ja schon Mogadischu mit dem schweren Anschlag. Hm. Und ja, jetzt ist natürlich das hier eigentlich jetzt ein mal positives Ereignis, ne? Dass die sich tatsächlich auf ein Abkommen geeinigt haben. Aber es ist ja auch erstmal jetzt wieder gut zu tun.
Ja, na klar, na klar. Und jetzt auch noch ich, der Typ
jetzt
vom Podcast.
Jetzt auch noch du, ne? Ja, unglaublich.
Du, ich habe gerade mal nachgeschaut. Wir reden jetzt zum dritten Mal, wir beide, in den letzten Jahren in diesem Podcast über Äthiopien und über Abiy Ahmed. Das erste Mal, klar, 2019, Herbst, da war er der große Hoffnungsträger. Den Krieg mit Eritrea hat er beendet, hat den Friedensnobelpreis dafür bekommen. Das zweite Mal dann, ein Jahr später, da war dann auf einmal die Skepsis schon groß, weil sich der Konflikt mit den aufständischen Tigray-Rebellen immer mehr zum Bürgerkrieg ausweitete. Passte irgendwie gar nicht zum Friedensnobelpreisträger. Hm. Was ist in diesen zwei Jahren passiert? Wieso ist dieser Konflikt überhaupt so sehr eskaliert?
Ja, vielleicht gucken wir da noch mal ein bisschen mehr zurück. Und ich finde auch tatsächlich immer wieder diese Zeittafel echt erstaunlich. Vor jetzt ziemlich genau 3 Jahren hat Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis bekommen. Und wiederum ziemlich genau ein Jahr später hat er dann den Krieg mit der sogenannten Volksbefreiungsfront von Tigray begonnen. Der jetzt eben genau heute ist der Jahrestag, halt 2 Jahre läuft oder jetzt vielleicht beendet ist. Dazu kommen wir dann ja später noch. Ja, und diese Auseinandersetzung mit der TPLF, die hat tatsächlich schon eine lange politische Vorgeschichte. Die Volksbefreiungsfront hat über viele Jahre die Politik in ganz Äthiopien bestimmt. Also sie hat alle wichtigen Posten besetzt in der Regierung und auch im Militär. Als dann Abiy an die Regierung kam, hat sie ihre Macht immer mehr verloren und ist in ihre Heimatregion Tigray zurückgedrängt worden. Dort hat sie dann eigenständig Wahlen abgehalten, schließlich Militärstützpunkte der äthiopischen Armee in Tigray angegriffen. Und dann hat Abiy seine Truppen geschickt. Und daraus ist dann wirklich ein sehr blutiger Krieg geworden. Wenn wir da noch mal ein paar Superlative bemühen wollen, die International Crisis Group sprach zuletzt von dem derzeit tödlichsten Krieg in der Welt mit der höchsten Zahl von Kämpfern.
Und gleichzeitig ist ja auch erstaunlich, dass Abiy Ahmed auf der einen Seite es geschafft hat, diesen Dauerkonflikt mit dem großen Rivalen Eritrea zu befrieden. Aber auf der anderen Seite hat er es nicht geschafft, diesen internen Konflikt mit den Tigray irgendwie zu befrieden. Wie passt das zusammen?
Ja, und da sind wir dann auch gleich bei einem Knackpunkt. Denn irgendwie spielt ja tatsächlich auch dieser Friedensschluss mit Eritrea jetzt in diesen neuen Krieg mit rein. Wenn wir uns das jetzt nochmal wieder genauer angucken, Eritrea hat in dem Krieg in Tigray jetzt auch mitgekämpft und zwar auf Seiten der äthiopischen Armee. Für die Eritreer ist es nämlich so, dass die TPLF der Erzfeind ist. Denn zu der Zeit, als eben die Volksbefreiungsfront in ganz Äthiopien die Macht hatte, da lagen die beiden Nachbarländer in einem erbitterten Krieg mit vielen Toten. Und damals wie heute hieß der Präsident in Eritrea Isaias Afewerki. Und dessen Ziel ist es immer noch, gegen die TPLF vorzugehen. Also ja, als Abiy an die Macht kam, war es tatsächlich insofern ein Neuanfang, weil dann die Gegebenheiten überhaupt da waren, dass man sich wieder mit dem Nachbarland annähern konnte. Gleichzeitig war aber dieser alte Konflikt nicht ausgeräumt, sondern dann eigentlich nur verlagert. Mhm. Und das hat jetzt eben auch dazu geführt, dass sich die Auseinandersetzungen ziemlich schnell dann auch ausgeweitet haben, eben Eritrea mit involviert war und im Übrigen dann auch noch Milizen aus den Nachbarregionen von Tigray.
Wenn man das so ein bisschen aus der Rückschau betrachtet, könnte man ja fast sagen, Abiy Ahmed hat gar nicht unbedingt den großen Friedensschluss, die Aussöhnung zwischen Äthiopien und Eritrea betrieben, sondern er hat schlicht und ergreifend den Verbündeten gewechselt. Könnte man das so sagen?
Ja, oder er hat sich mit dem Nachbarland ausgesöhnt, aber eben Teile seines Landes nicht. Mhm. Also das zeigt dann auch schon so ein bisschen, dass Äthiopien nicht das Land ist, wie Abiy Ahmed es gerne hätte, nämlich halt wirklich eine vereinte Nation, sondern dass es halt da ganz, ganz viele Volksgruppen gibt, die eben auch ihre eigenen Interessen haben und die es auch aus der Geschichte her gewohnt sind, durchaus auch ein Wörtchen mitzureden.
Okay, sprechen wir über das, was du am Anfang gesagt hast, der blutigste Krieg der Welt. 500.000 Menschenleben hat dieser Krieg gekostet, eine halbe Millionen Menschen, extrem hohe Zahl, verglichen eben auch mit anderen Kriegen. Reden wir vor allem über diese Menschen. Sind das Soldaten oder ist das vor allen Dingen die Zivilbevölkerung? Wer sind die Opfer?
Ja, sowohl als auch, aber eben auch sehr viele Zivilisten. Diese Schätzung mit den 500.000 Toten, die stammt ja von der US-Regierung. Und die sagt, da sind auch Menschen eingerechnet, die zum Beispiel an Hunger gestorben sind. Denn die Tigray-Region, die sehr trocken ist im Übrigen und ja, sich nach 2 Jahren Krieg jetzt auch endgültig nicht mehr selbst versorgen kann, die war vom Beginn des Konflikts an von Nahrungsmittellieferungen abgeschnitten. Es fehlt da an allem, auch an Medikamenten. Wir hatten zwischendurch immer wieder Interviews mit Ärzten in einem großen Krankenhaus dort in der Provinzhauptstadt Mekelle, die uns erzählt haben, wir haben hier einfach nichts mehr, um die Patienten zu versorgen. Wir können nichts mehr tun manchmal, um die zu retten. Und auch so sind dann natürlich Menschen ums Leben gekommen. Und was auch noch wichtig ist, UN-Berichte und Untersuchungen von Menschenrechtsorganisationen zeigen, dass von allen Kriegsparteien, also von der TPLF, von der äthiopischen Armee, von den eritreischen Soldaten und auch von den Milizen aus den Nachbarregionen, schlimmste Verbrechen begangen wurden. Da ist die Rede von Massenhinrichtungen, Folter und immer wieder von sexueller Gewalt vor allem. Also die Menschen in Tigray und in den Nachbarregionen haben in den vergangenen 2 Jahren einfach Unglaubliches durchgemacht.
Schauen wir einmal nochmal auf die Kämpfe. Ich kann mich daran erinnern, dass es zwischendurch mal hieß, und du hast das auch berichtet, dass Abiy Ahmeds Regierungstruppen mehr oder weniger kurz vor der Einkesselung standen. Dann hieß es auf einmal wieder, jetzt haben die Regierungstruppen die Oberhand über die Tigray-Rebellen. Wo steht dieser Bürgerkrieg nach fast 2 Jahren?
Ja, auch das könnte man jetzt wieder so ein bisschen an dieser Zeittafel festmachen, denn wenn wir jetzt uns vor einem Jahr unterhalten hätten, also vor ungefähr einem Jahr, dann hätte ich vielleicht gesagt, die TPLF, die ist jetzt am Drücker und man könnte sogar glauben, dass sie demnächst in der Hauptstadt Addis Abeba einmarschiert. Da sind wir inzwischen dann wieder weit von entfernt, denn in diesem Krieg war es zuletzt so, dass eindeutig die Regierungsarmee unterstützt eben von diesen Truppen aus Eritrea, am Drücker waren. Die haben wichtige Städte in der Tigray-Region eingenommen, auch immer wieder begleitet von Drohnenangriffen. Also das war halt auch mit ein Grund dafür, dass so viele Zivilisten dann gestorben sind. Da gab es zuletzt immer wieder Berichte, dass da auch Schulen oder Krankenhäuser getroffen wurden. Ja, also tatsächlich stand die TPLF inzwischen jetzt auch militärisch stark unter Druck.
Und jetzt gibt es auf einmal ein Friedensabkommen, wurde in Pretoria, der Hauptstadt von Südafrika, verhandelt unter Vermittlung der Afrikanischen Union. Was sieht dieses Abkommen genau vor?
Ja, das war tatsächlich gestern eine überraschende Nachricht, passend jetzt ja dann auch zum Jahrestag des Kriegsbeginns. Also es hatten Vertreter der äthiopischen Regierung und der TPLF tagelang in Pretoria verhandelt und dann haben sie eben sich tatsächlich auf dieses Abkommen geeinigt. Darin verpflichten sich jetzt beide Parteien, alle Kampfhandlungen sofort einzustellen. Und ein anderer ganz wichtiger Punkt, die äthiopische Regierung hat zugesagt, dass wieder Hilfslieferungen in die Region kommen sollen. Vor allem die TPLF hat in diesem Abkommen große Zugeständnisse gemacht, was eben wohl auch zeigt, wie sehr sie militärisch inzwischen in der Zange war. Sie hat zugestimmt, komplett die Waffen abzugeben, beziehungsweise sich in die äthiopische Armee zu integrieren. Und dann soll in der Tigray-Region auch die konstitutionelle Ordnung wieder gelten. Das klingt jetzt erstmal sperrig, aber das bezieht sich eben darauf, dass die TPLF in der Region mal selbstständig hat Wahlen abhalten lassen. Und jetzt ordnet sie sich auch da Addis Abeba, der Hauptstadt, unter. Also das ist schon auch eine bittere Pille für die Volksbefreiungsfront.
Wie skeptisch bist du? Oder anders gefragt, wie haltbar ist das Abkommen?
Ja, also ich fand gestern die Wortwahl des Vertreters der TPLF bei der Pressekonferenz sehr interessant. Er hat gesagt, mit dem Abkommen habe man vereinbart, dass geprüft wird, ob Frieden möglich ist. Und dann hat er zum Schluss noch gesagt, ein Abkommen zu unterzeichnen ist eine Sache, doch sich daran zu halten ist dann etwas komplett anderes. Also da spürte man tatsächlich.
Hat er sich selbst gemeint oder hat er eher die Regierungstruppen gemeint?
Ja, ich glaube, er hat dann natürlich dann mehr das in Richtung seines Gegenübers, eben des Vertreters von der äthiopischen Regierung, dann gemeint. Also da war sehr viel Vorsicht auf seiner Seite zu spüren, während der Vertreter der äthiopischen Regierung eigentlich die ganze Zeit nur sehr bürokratisch wirkte. Also die haben dann auch in verteilten Rollen oder erst der Regierungsvertreter, dann Getachew Reda von der TPLF, haben diesen Vertrag dann nochmal gemeinsam vorgelesen. Und ja, das war von der Regierungsseite sehr emotionslos. Und bei ihm merkte man da bei allem sehr viel mehr Emotionen dahinter. Natürlich auch, weil es der Bevölkerung in Tigray gerade so schlecht geht. Was jetzt diese Haltbarkeit des Abkommens angeht, da ist natürlich dann der ganz große Knackpunkt, dass Eritrea nicht mit an dem Verhandlungstisch in Südafrika saß. Darum wird es jetzt auch ganz entscheidend sein, ob denen das Abkommen reicht, obwohl die TPLF ja enorme Zugeständnisse gemacht hat. Aber vielleicht hätte da Isaias Afewerki gerne noch ein bisschen mehr.
Du hast gerade gesagt, es kam für dich ein bisschen überraschend, dass jetzt dieses Abkommen unterzeichnet wurde, dass es eine Einigung gegeben hat. Welche Rolle hat die Afrikanische Union gespielt? Wie wichtig war die bei den Verhandlungen?
Überraschend fand ich das jetzt auch darum, weil um diese Gespräche wurde die ganze Zeit eine wahnsinnige Geheimniskrämerei gemacht. Also erst war noch nicht mal mehr klar, wo die überhaupt in Südafrika stattfinden, wer am Tisch sitzt. Und ja, dann war der Verhandlungsort in Pretoria auch die ganze Zeit komplett abgeschottet. Aber ja, vielleicht war das auch nötig, um zu einem Ergebnis zu kommen. Aber wir haben dann tatsächlich auch nur die ganze Zeit gerätselt. Erstmal am Anfang überhaupt, wird es eine hochrangige Delegation sein, die da anreist? Ja, hat man dann irgendwann gesehen, die waren durchaus hochrangig. Ist es ein gutes Zeichen, dass es länger dauert als ursprünglich mal geplant? Ist es eher ein schlechtes Zeichen? Also es war sehr viel Kaffeesatzleserei dabei. Aber was klar ist, ist, dass der Druck auf die beiden Verhandlungspartner, zu einer Einigung zu kommen, dass der in den vergangenen Wochen schon enorm gewachsen ist. Und zwar nicht nur von der Afrikanischen Union, sondern natürlich auch international, also von den USA, von den Vereinten Nationen, von der Europäischen Union. Aber es ist dann eben auch ganz wichtig, dass die Gespräche dann letztendlich unter afrikanischer Leitung stattgefunden haben. Und das hat auch der Verhandlungsführer Obasanjo dann gestern nochmal so gesagt. Afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme. Das ist hier ja inzwischen so ein bisschen ein Schlagwort geworden. Und das zeigt auch ein neues Selbstbewusstsein. Afrika will sich auch bei solchen Sachen nicht vom Westen reinreden lassen.
Sprechen wir noch ein letztes Mal über Abiy Ahmed. Was bleibt übrig vom Hoffnungsträger, von dem Friedensnobelpreisträger, auch wenn er jetzt ja möglicherweise militärisch die Oberhand behalten hat, fürs Erste zumindest.
Trotzdem würde ich sagen, ist er ein mehr als angeschlagener Präsident, auch wenn er sich selbst immer noch komplett anders verkauft. Wenn man sich zum Beispiel seinen Facebook-Auftritt anguckt, dann hat man das Gefühl, in Äthiopien gibt es nur blühende Landschaften, wogende Weizenfelder und überall Fortschritt. Das letzte Interview, das ich mit Abiy Ahmed jetzt gerade gesehen habe, das hat er vor ein paar Tagen dem chinesischen Fernsehen gegeben. Da fährt die ganze Zeit im Hintergrund ein Mähdrescher eines bekannten Herstellers aus dem ostwestfälischen Hasewinkel durchs Bild. Also Abiy Ahmed will insgesamt immer den Eindruck vermitteln, dass Äthiopien weiter wächst und blüht. auch wirtschaftlich. Dabei hat das Land da zuletzt auch zu einer Talfahrt angesetzt. Das war 2015 ja mal das Land weltweit mit dem höchsten Wirtschaftswachstum. Ja, und jetzt hat eben Abiy Ahmed viele Baustellen. Tigray ist da längst nicht die einzige. Auch mit den Oromo, das ist die größte Volksgruppe in Äthiopien, spielt seit langem ein Konflikt. Und dann im Süden des Landes, an der Grenze zu Somalia, da herrscht eine fürchterliche Dürre. Da verhungern die Menschen auch. Also vielleicht würde es bei all dem Abiy inzwischen besser stehen, wenn er die Konflikte mal offen thematisieren würde, statt eben diese heile Welt mit dem Mähdrescher im Hintergrund vorzuspielen.
Und der Ruf, der ist sowieso ruiniert, international.
Ja, das würde ich auch sagen. Also er ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr derjenige, mit dem sich alle Staatschefs gerne ablichten lassen wollen, wie es mal der Fall war.
Antje, danke dir.
Sehr gerne.
Am Anfang stand nur ein Wort.
Doppelbums.
Danke, Herr Bundeskanzler. Und das Wort war verbunden mit einem Preisschild. 200 Milliarden Euro. So viel will die Ampel bereitstellen, um die Energiekosten auf ein erträgliches Maß zu begrenzen, ohne gleichzeitig den Bürgerinnen und Bürgern den Anreiz zum Energiesparen zu nehmen. Dann kamen die Vorschläge der Gaspreiskommission, zuerst der Zwischenbericht vor einigen Wochen und jetzt diese Woche der endgültige Bericht. Und seit gestern Abend gibt es jetzt eine politische Lösung zwischen Bund und Ländern, die ja auch noch mitzureden haben bei der Finanzierung. Wie sieht er also genau aus? Der
Doppelbums.
Nadine Lindner aus dem Hauptstadtstudio ist jetzt mit mir verbunden. Nadine, fangen wir mal mit dem Thema an, das am stärksten auf Twitter trendet bei mir, dem 49-Euro-Ticket. Das wird kommen und wahrscheinlich auch bleiben, oder? Nadine, fangen wir mal mit dem Thema an, das bei mir zumindest am stärksten auf Twitter trendet, dem 49-Euro-Ticket. Das wird kommen und wahrscheinlich auch bleiben, kann man davon ausgehen?
Ja, es wird kommen, wobei bei aller Freude noch nicht alle offenen Fragen geklärt sind. Also zum einen weiß man schlicht und ergreifend noch nicht ganz genau, ab wann es losgehen soll. Volker Wissing, der FDP-Verkehrsminister, der ist ja gestern quasi vorgeprescht. Der hat gestern Abend, noch bevor Bundeskanzler Olaf Scholz da in die Presse getreten ist, hat er eine Pressekonferenz, kurzes Pressestatement gegeben. Da hat er gesagt, ja, man peilt den Jahreswechsel an. Ansonsten, falls das nicht geht, möchte man das schnellstmöglich umsetzen. Und wenn man halt heute mal auf den Kalender schaut, gestern war der 2., heute ist der 3. November, dann zieht man noch ein paar Weihnachtsfeiertage ab. Da sieht man schon, wie eng das eigentlich wird, um zum Beispiel auch diese ganzen Abrechnungsmodelle umzustellen. Ich persönlich würde jetzt noch nicht richtig drauf wetten, ob es zum Jahreswechsel kommt. Und es gibt so ein kleines Detail, da sollte man auch hinhören, das ist gestern bei Volker Wissing auch gefallen, das kommt jetzt auch immer wieder, dieser Punkt des Preises, der dann aber als Einführungspreis von 49 Euro genannt wird. Und das impliziert ja schon, dass es nicht zwingend auf lange Zeit bei diesem Preis bleiben muss. Man hat das ja schon gesehen, dem Ganzen ging ja ein hartes Ringen zwischen Bund und Ländern um die Finanzen voraus. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt nicht akut, also nicht in diesem Jahr, nicht im nächsten Jahr, aber vielleicht ab 2024 da auch zu Preisanpassungen dann sehr wahrscheinlich ja leider nach oben auch kommen wird.
Okay, dass man das dann sukzessive erhöht, aber dieses Angebot, ein bundesweites Ticket für den Personennahverkehr, das wird dann wahrscheinlich bleiben. Das meinen die Politiker, wenn sie sagen, es ist gekommen, um zu bleiben.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass man zur Situation, die man jetzt hat, also das heißt, diese harte Trennung nach Tarifverbünden, dann auch teilweise, die sich ja teilweise aber nicht immer an Ländergrenzen orientieren, wo es dann auch, es gibt ja diese schönen Karten, die gerne gezeigt werden, die dann an das Heilige Römische Reich der deutschen Nation erinnern, Kleinstaaterei bei den Verkehrsverbünden, die werden überkommen sein und bei aller Kritik am Preis, an diesem, ich glaube, auch relativ komplizierten Abo-Modell etc. pp., die es gibt, auch mangelnder Ausbau auf dem Land. Das sind alles gerechtfertigte Kritikpunkte, aber ich würde sagen, da hat die Deutsche Bahn recht, das ist tatsächlich eine Revolution, die uns da in wenigen Monaten bevorsteht.
Gut, machen wir hier erstmal einen Strich drunter und kommen zum größten und wahrscheinlich auch wichtigsten Posten, der Gaspreisbremse. Kommt die jetzt tatsächlich so, mehr oder weniger zumindest, wie es die Gaspreiskommission vorgeschlagen hat?
auch da sind noch nicht alle offenen Fragen vom Tisch. Die Gaspreiskommission hat ja diese Vorschläge an die Politik gemacht mit dem klaren Auftrag, so könnten wir uns das vorstellen als Experten. Ihr Politik müsst jetzt überlegen, was ihr davon übernehmt, wie ihr das umsetzt. Bei dieser einmaligen Abschlagszahlung für Dezember, da gab es ja diese Woche schon gestern einen Beschluss des Bundeskabinetts, wie der umgesetzt werden soll. Und bei den strukturellen Entlastungen, da will man sich ab dem 18. November, wird es dann interessant, im Bundeskabinett damit nochmal auseinandersetzen. Dann sollen die Maßnahmen im Kabinett gebilligt werden. Da gibt es ja teilweise noch ein paar offene Fragen, zum Beispiel was Härtefallregelungen angeht, etc. pp. Aber die Grundüberlegung, dass man versucht, eben nur einen Teil des Gasbedarfs zu subventionieren preislich, den hat man aufgegriffen. Und das ist ein Punkt, der gestern bei dieser Bund- und Länderrunde, finde ich, gar nicht so stark rauskam, der aber in diesem Abschlussbericht der Gaskommission sehr deutlich wird, dass auch die Einsparziele von mindestens 20% beim Erdgas nicht aus dem Fokus gelangen dürfen.
Das heißt, Subvention des Gaspreises ja, aber eben nur für 80% des Verbrauchs.
Beziehungsweise 70% bei den Industriekunden. Und das ist halt auch das Signal. Und das ist ja auch das, was einige Beobachter befürchten, dass halt jetzt dieses Signal kommt, so, das Leben ist wieder schön, die Preise gehen runter. Nein, das ist es natürlich nicht. Und auch für Gaskunden, darauf wurde gestern, ich meine, es wäre der BDEW, der Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, meine ich, hätte darauf hingewiesen, dass im Januar die bizarre Situation entstehen kann, dass dann die Abschläge angepasst werden nach oben, obwohl ja eigentlich das Signal gesendet werden soll, dass der Verbrauch subventioniert wird. Also ich glaube, da werden noch einige, ich glaube, Widersprüchlichkeiten, Unsicherheiten auf die Bürgerinnen und Bürger, auf die Unternehmen zukommen. Und das in einer Situation, das hat Dietmar Woidke, der SPD-Ministerpräsident von Brandenburg, heute Morgen im ZDF noch mal gesagt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. In einer Zeit, wo es darum geht, dass die Politik auch wieder um Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern wirbt. Und wenn man sich so die aktuellen Umfragen anschaut, Forsa hat da gestern Abend noch mal Zahlen veröffentlicht, da sieht man schon, ein Viertel der Befragten, die haben gesagt, sie sind zunehmend wütend über die Art und Weise, wie diese Krise in Deutschland von Seiten der Bundesregierung, Klammer auf, ich denke, man nimmt da auch die Landesregierung mit rein, behandelt wird. Also da sieht man schon auch Verunsicherung und auch Unzufriedenheit.
Guter Punkt. Greife ich am Ende des Gesprächs noch mal mit dir auf. Ich möchte einmal noch kurz zum Startdatum dieser Gaspreisbremse kommen. Die Versorger bzw. die Gaspreiskommission nach Rücksprache mit den Versorgern hat ja gesagt, frühestens März, vorher kriegen wir das nicht hin. Bleibt es dabei?
Naja gut, es könnte ja jetzt sein, das ist was, was gestern in den Eckpunkten dann auch aus dem Kanzleramt aufgetaucht ist, dass man zumindest prüft oder es überlegt, ob diese Gaspreisbremse strukturell schon ab Februar gelten könnte. Da ist man sich, glaube ich, noch nicht ganz sicher, wie man es handhaben will. Ein Punkt, den die Länder unisono eingebracht haben, das ist diese sogenannte Winterlücke. Das ist ja ein neues Wort, was jetzt unsere Energiepreisdiskussion bevölkert. Wieder ein neues, was dazu gekommen ist. Das heißt, dass dort bemängelt wird aus Sicht der Länder. Ich glaube, ich persönlich teile das nicht, dass gesagt wird, es gäbe dann quasi eine Lücke im Januar, weil es dort keine Entlastung gibt, weil dort die Gaspreisbremse noch nicht greift. Da gab es einen interessanten Punkt. Ich meine auch, er wäre auch vom BDEW, dem relativ mächtigen Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft gekommen, wo gesagt wird, vielleicht hätte man über dieses Wording mal reden müssen, dass man nicht sagt, der Dezemberabschlag wird dann einmalig erstattet, sondern man hätte vielleicht von so einem Art Winterabschlag reden müssen. Und das ist halt was, was auch von Teilen so von Seiten der SPD-Länder eingebracht wird, zu sagen, naja, die Bundesregierung sagt, es gibt den Dezemberabschlag, der dann quasi als Entlastung auch reichen, rüberreichen soll, bis dann die strukturelle Gaspreisbremse kommt. Ich bin mal gespannt, was am Ende rauskommt, weil das Gegenargument ist zum einen bei den Versorgern, dass gesagt wird, wir müssen relativ komplexe IT-Prozesse umstellen und wir müssen das ja natürlich auch so machen, dass das auch rechtssicher, dass es zuverlässig ist, Klammer auf, hier kommt wieder dieser Vertrauenspunkt, denke ich, mit rein. Die IT-Dienstleister, die das machen, darauf hat der BDEW hingewiesen, die sind auch quasi über Wochen, über Monate ausgelastet. Man hat Millionen von Buchungsvorgängen auch für unterschiedliche Kundensorten, die man da abwickeln muss. Das ist nicht so ohne. und auch der VKU, ein anderer wichtiger Verband in diesem Punkt, die haben gesagt, das ist, ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung war, aber sowas wie, das ist der reine Wahnsinn oder ihnen hat das blanke Entsetzen gepackt. Also ich glaube, das ist was, das muss man berücksichtigen. Und ein Punkt kommt entscheidend noch dazu, da redet man nicht so laut drüber, aber der spielt trotzdem eine Rolle. Jeder Monat, den die Gaspreisbremse früher anfängt, das heißt länger gilt, wird sie teurer. Und damit verbunden sind dann auch Sorgen, ob dieser Finanzrahmen des Doppelwumms, also 200 Milliarden Euro dann auch gestreckt auf mehrere Jahre, ob der dann reicht. Und ich finde diese Frage, die ist durchaus berechtigt.
Okay. Was ist mit Öl- und Pelletheizern?
Ja, das ist die große Frage. Also das ist auch was, was von Seiten der Unionsministerpräsidenten immer wieder angeführt wurde. Das Andreas Jung, energiepolitischer Sprecher der CDU, hat das heute Morgen im RBB nochmal gesagt. Er hat gesagt, es haben sich Leute auf politisches Anraten hin Pelletheizung, also Holzpelletheizung gekauft. Die stehen jetzt dumm da. Die haben Preissteigerungen. Da ist es, denke ich, auch so ein Stadt- und Land-Thema. Das hat Anke Rehlinger aus dem Saarland auch nochmal gesagt. Die hat gesagt, ja, es sind vor allem Menschen auf dem Land, vor allem auch eher im Süden des Landes, die mit Öl und Pellets heizen. Auch da gab es Preissteigerungen, wenn auch nicht so exorbitant wie beim Erdgas. Da ist es im Moment so, dass diese Frage tatsächlich noch offen bleibt. Wenn man jetzt sich den Beschluss von gestern Abend durchliest, steht da, dass Menschen, die das nicht tragen können, über einen Härtefallfonds irgendwie berücksichtigt werden sollen. Aber es ist völlig unklar, welche Kriterien dafür dann in Frage kommen, was jemand erfüllen muss, beziehungsweise auch wie groß dann die Bezüge sein könnten, die jemand bekommt. Da hat Anke Rehlinger gesagt, da müsste man auf jeden Fall nochmal nachbessern. 2 Milliarden Euro, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, stehen da drin, von denen aber auch kleine und mittlere Unternehmen profitieren können. Also das ist ein Punkt, der ist noch nicht ganz klar. Und auch mit diesen Steuersenkungsmodellen, die die Union da vorgeschlagen hat, da ist es zum Beispiel so, dass Holzpellets schon jetzt zum ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7% verkauft werden. Und beim Heizöl, da könnte es vielleicht noch ein bisschen Spielraum geben. Aber ich bin da mal tatsächlich auf das parlamentarische Verfahren gespannt. Der Bundestag hat ja auch noch einiges mitzureden dabei, ob man da vielleicht noch eine andere Lösung findet, die über diesen Härtefallfonds hinausgeht.
Ein neues Wort, das wir gelernt haben, muss ich jetzt noch mal reinbringen. Strompreisbremse. Wie sieht's damit aus?
Ja, auch das ein neues Wort. Die soll ab Januar kommen. Ähnlicher Mechanismus, wie man ihn auch bei der Gaspreisbremse hat. Das heißt, für Haushalte und kleinere Unternehmen soll es ein Grundkontingent von 80% des bisherigen Verbrauchs geben für einen Bruttopreis von 40 Cent je Kilowattstunde. Das hat man vor Augen. Und für die Industriebetriebe, auch da ist der Mechanismus das gleiche, aber das Zahlenwerk ein bisschen anders. Die sollen einen Nettopreis von 13 Cent pro Kilowattstunde für ein Grundkontingent von 70% bekommen. Auch hier sieht man, diese Grundkontingente haben auch wieder diesen Energieeinspargedanken dann auch dabei.
Verstehe. So, zwei wichtige Knochen hast du mir schon hingeworfen. Zum einen der Doppelwumms, die 200 Milliarden Euro. Du hast gesagt, das könnte jetzt schon knapp werden mit dem Geld.
Ja, also ich habe mal die Zahlen zusammengerechnet, die drinstehen in dem Eckpunktepapier, das gestern vor der MPK aus dem Kanzleramt kam. Da geht es zum Beispiel um die Gaspreisbremse für private Haushalte und kleine und mittlere Unternehmen. Die wird da mit 33 Milliarden, schlägt die zu Buche. Für die Industrie kommen nochmal 21 Milliarden dazu. Strompreisbremse für die Privathaushalte und die KMU, 23 bis 33 Milliarden Euro, Strompreisbremse Industrie 30 bis 36 Milliarden Euro. So, und dann kommen noch ein paar weitere Posten damit dazu, unter anderem diese Härtefallfonds, über die ich schon gesprochen hatte. Man sieht auch, dass die Schätzung ja teilweise wirklich grob ist, dass die Zahlen da ja auch ein bisschen auseinandergehen. Wenn man die höchst angegebenen Zahlen dort nimmt und alles zusammenrechnet, was in diesem Papier drinsteht, kommt man auf 160 Milliarden Euro, die dort an Kosten entstehen könnten. Dagegen steht etwas Einnahmen, die man im Blick hat, zum Beispiel die Abschöpfung von Zufallsgewinnen im Strommarkt. Da schreibt man von einem zweistelligen Milliardenbetrag, auf den man hofft. Und auch Abschöpfung zum Beispiel von Gewinnen bei Öl und auch anderen sozusagen fossilen Firmen, da sind es 1 bis 3 Milliarden Euro. Also ein bisschen was kommt rein, aber der weit größere Brocken, das sind natürlich Kosten, die erstmal entstehen.
Okay, so, jetzt kann man ja sagen, auch du hast es gerade gesagt, das sind ja erstmal enorme Hilfen, die an die Bürgerinnen und Bürger und an die Unternehmen gehen. Aber, dass die spät kommen, ist nun mal nicht von der Hand zu weisen. Du hast gerade schon gesagt, vom Vertrauensverlust, vor dem die Politiker Sorge haben. Jetzt wurden deswegen diese Einmalzahlungen im Dezember notwendig, weil man eben nicht rechtzeitig diese Gaspreisbremse implementieren konnte. Wird das alles an der Ampel kleben bleiben? Oder ist das tatsächlich jetzt ein Befreiungsschlag?
Ich glaube, es kommt darauf an, wie man es sieht. Ich glaube, diejenigen, die da wohlwollend unterwegs sind, das war ja auch so die Tonalität, die man da heute hatte, zum Beispiel aus der Riege der SPD-Ministerpräsidenten. Anke Rehlinger hat gesagt, das ist die größte Entlastung, das größte Entlastungspaket in Jahrzehnten. Ich glaube, da, wenn man es sozusagen halbwegs wohlwollend betrachtet, dann kann man sagen, ja, das ist ein Befreiungsschlag. Ich glaube aber, auf der anderen Seite werden sich bestimmte Ungerechtigkeiten, bestimmte Gießkanneneffekte dadurch auch, naja, wie soll ich sagen, so soziale Ungereimtheiten, Menschen, die davon profitieren, die es gar nicht brauchen. Da wird es natürlich Einzelfälle geben, wo Leute was bekommen, was sie eigentlich, weil sie ein gutes Einkommen haben, weil die Firma gut läuft, gar nicht brauchen. Auf der anderen Seite bin ich mir ziemlich sicher, dass es Konstellationen geben wird, in denen Privathaushalte oder auch kleine Betriebe irgendwie doch durch den Rost fallen. Und das ist so natürlich für diejenigen, die es betrifft, eigentlich eine unerträgliche Situation. Von daher glaube ich, das ist unter den gegebenen Umständen wahrscheinlich irgendwie schon das, was man halt erreichen kann. Aber ich glaube, man hat es sich halt auch selber eingebrockt, indem man zu spät angefangen hat, daran wirklich zu arbeiten und steht jetzt halt in diesem Dilemma, dass man jetzt schnell auch was liefern muss und dabei halt eine gewisse Zielgenauigkeit dann halt auch nicht liefern kann.
Nadine, vielen Dank für diesen Rundumschlag. Anders kann man es gar nicht sagen. Sie haben es gehört, da musste sogar Nadine Lindner einmal kurz durchschnaufen. Bei diesen vielen Zahlen. Viel Holz war das gerade. Wenn Sie Anregungen haben, dertag@deutschlandfunk.de. Schreiben Sie uns gerne. Ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.